Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Leben auf der Alp, Alpenleben, ist früher alles andere als ein idyllisches und friedliches Zusammenleben gewesen. Viele kleine Alpen sind früher und werden auch heute noch von verschiedenen Parteien genutzt. Es hat Interessenkonflikte gegeben und nicht selten ist es vor lauter Wut zu blutigen Auseinandersetzungen gekommen. Frieden hat es nur dann gegeben, wenn sich Parteien zusammengerauft haben und gemeinsam Regeln fürs Mit- und Nebeneinander Leben aufgestellt haben. So könnte man sagen, dass frühere Alpengemeinschaften eine Art Urzellen von Demokratie sind. Peter Jäcki erzählt Geschichte mit Atmosphärischem von der Alp Waldnacht im Kanton Uri zusammen mit einem Historiker.
Also wir sind hier bis auf der Alp Waldnacht. Die Alp Waldnacht ist eine Privatalp. Es sind 5 Miteigentümer, die an der Alp Anteil haben. Und 3 von denen, die haben hier die Alp bestossen. Die Alp Waldnacht ist im Kanton Uri eigentlich eine von denen wenigen Eigenalpen, die es im Kanton Uri gibt.
Mit dem Martin Fuhrer, Senior auf der Alp Waldnacht. Seit Anfang Juni ist er mit seiner Familie, mit seinen Kühen und Rindern hier auf 1400 Meter. Schon seit vielen Generationen sind wir ein vorherseres Fee hier auf der Waldnacht. Genau genommen seit 209 Jahren. Auf einer Eigenalp, einer Privataup. Die meisten anderen gehören an einer Korporation. Eine Korporation ist eine Organisationsform, eine Art Vorläufer von der heutigen Staatsform. Sie lebt heute weiter in den Landsgemeinden. Zwar könnte man Tiere einen schönen Teil vom Weg mit einem motorisierten Viehtransporter bergwärts karren. Aber die Fuhrers machen von unten im Tal von ihrem Hof Tschattdorf aus alles noch zu Fuß. Ein 4-stündiger, unglaublich steiler Weg, wo man nur noch so staunt, dass die Kühe die Bergsteigerei überhaupt schaffen.
Also wir haben hier 24 Kühe. Und wir jetzt während dem Sommer hier auf der Alp haben und eigentlich am Morgen und abends dort melken. Die meisten Kühe sind schon einst zur Alp gewesen. Oder sind als Jungvieh zur Alp gewesen. Sie sind auf jeden Fall weidegewohnte Tiere. Und von dem her gesehen hat man eigentlich relativ wenig Probleme mit ihnen. Eine weidegewohnt heisst, sie sind eigentlich Tag und Nacht auf der Weide. Sie fressen auf der Weide, sie bekommen im Stall kein Futter, also keine zusätzlichen Nahrungsmittel, oder? Kein Heil, fast keins. Oder? Es gibt etwa im Herbst, wenn das Gras ein bisschen knapp wird, gibt man ihnen etwa ein bisschen. Aber sonst stehen sie sich nur von der Weide erhalten. Und wenn sie gefressen haben, liegen sie. Und dann können sie sich erholen und dann fressen sie wieder. Zwischendurch tut man es zweimal im Tag in den Stall nehmen und dort zu melken. Das ist der Ablauf, den man in einem solchen Sommer hat. Also von der Topografie her ist die Alp Waldnacht das Ost-West-Tal. Sie hat im Winter von Mitte Oktober bis Ende Februar keine Sonne. Und im höchsten Sommer scheint sie von morgen um 20 ab 6 bis am Abend um 7. Also hat eine ganz exponierte Sonnenlage, einen Sonnenhang und eine ganz exponierte Schattenseite. Der Tal besteht eigentlich aus einem Talboden. Der ist etwa noch 1400 Meter Höhe. Auf der Nord- und Westseite sind die Weidehänge. Die sind relativ steil. Die tut man mit dem Vieh vor allem am Tag bewirtschaften, die Hänge. Und der Teil von der Hänge, der weiter weg ist, den tut man mit dem Jungvieh bewirtschaften. Und das Jungvieh hat man abgehackt, damit also man dort trennen zwischen der Milchkühe und Jungvieh. Und das Jungvieh ist eben da, wo die Weideflächen weiter weg sind. Und zum Teil sind die meisten sind auch da relativ steil. Und das geht auf bis gegen im höchsten Sommer die höchsten Weidetage vereinzelt bis gegen 2000 Meter.
Das sind die Kessel zum Melken, oder? Sorry.
Alpkäserei steht an der langgezogenen Alphütte mit ihren dicken Steinmauern und einem Dachstuhl aus Baumstämmen. Fest genug, damit im Winter die meterhohen Schneemassen das Haus nicht verdrücken. Etwa 100 Tage lang ist Sommerleben auf der Alp. Das Wichtigste während dieser Zeit ist die Produktion des Urner Bergkäse. Bis vorers wird die Milch von allen drei Waldnachthütten verarbeitet.
Die Sommerproduktion ist etwa 10 Tonnen. Alpkäse. Plus etwa 1000 Kilo Butter.
Je weiter rauf, dass man steigt, umso kürzer wächst das Gras. Dafür wird die Qualität besser. Das dank der pflanzlichen Artenvielfalt auf der Matte und der intensiveren Sonneneinstrahlung. Der Protein- und Fettgehalt nimmt zu. Kühe, die regelmässig zu Alp gehen, gelten als gesünder und sind gegen Krankheiten widerstandsfähiger. Eine alte Bauernweisheit sagt:
Das Gras wird immer besser, je höher man kommt. Und ganz oben ist es so gut, dass es der Bauer schon fast selber fressen möchte.
Wir vermuten, dass die ersten Menschen vor etwa 100'000 Jahren in die europäischen Alpenregionen gekommen sind. Höhlenfunde aus der Zeit zwischen 70'000 und 40'000 vor Christus zeigen, dass der Homo sapiens damals zumindest schon an den Alpenrändern gejagt hat. Jäger, Sammler und Fischer nutzen die Alpenräume so, dass sie die Natur nicht nachhaltig verändern. Sie bleibt, wie sie ist. Eine gewaltige Veränderung fängt im 5. Jahrtausend vor Christus an. Aus dem Vorderen Orient kommen das erste Mal Bauern Richtung Europa und bis an die Ränder der Alpen. Sie vertreiben die Jäger und die Sammler. Der Ackerbau unten in den Tälern ist vor allem im Sommer schwierig. Im 5. Jahrtausend vor Christus ist das Klima mild, der Winter feucht, die Sommer unten im Tal sind zu trocken. Darum machen die ersten Alpenbauern das, was die Tiere schon lange können. Sie wechseln zwischen den Nahrungsräumen hin und her. Gehen rauf in die Mattengebiete über den Baumgrenzen, wo im Frühling schneefrei werden und durch den Sommer meistens feucht genug bleiben. Wir können sagen, das ist die Geburt vom Alpaufzug. Dann allerdings noch ohne Fee, damals, vor vermutlich etwa 7'000 Jahren. Wenn die ersten Menschen in die Alpen vom Urnerland gekommen sind, dort, wo der Martin Furrer und seine Familie heute ihr Fee haben, ist unbekannt. Die frühesten Menschenspuren hat man im Surener Alpgebiet auf 1500 Meter über Meer gefunden, in der Nähe von dem Pass, wo die Waldnacht mit Engelberg verbindet. Es sind Spuren, die ins 1. Jahrtausend vor Christus zurückgehen, in die Bronzezeit. In die Zeit, wo Uri noch mit undurchdringlichen Urwäldern zugewachsen ist, wo Bären und Wölfe Szenen beherrschen. Über ein Indiz, das frühe Urnermenschen, berichtet der Hans Stadler, Urner Kantonshistoriker und ehemaliger Staatsarchivar vom Kanton.
Eine wunderschöne Gewandnadel, wunderschön verziert, ist ausgestellt im Historischen Museum, wo man in der Alpsurne gefunden hat. Und das dort doch darauf hinweisen, dass schon in der Bronzezeit in diesen Gebieten oben Menschen waren.
Dass man schon dann so hoch auf ist wirtschaften, hat ganz logische Gründe. Der Hans Stadler.
Man muss sich die Kulturlandschaft, wenn wir sie uns heute gewöhnt sind, praktisch alles kultiviert, alles gerodet, ganz anders vorstellen. Früher war es urwaldartig, ohne Weg und ohne Steg. Hingegen, oberhalb der Waldgrenze, wo die weiten Weiden sind, wo es im Frühling rasch aber geworden ist, da hat man vor allem mit Kleinviehherden, Schaf und Geiss können gehen, ohne zuerst müssen, Hand anzulegen. Und darum sind das natürlich sehr begehrte Nutzungsformen gewesen, Waldwirtschaft oberhalb von der Waldgrenze. Sie sind in einfachster Weise mit den Kleinviehherden, Schaf und Geiss sind sie auf die Alpweide gezogen, haben sicher irgendwo Stiefel gehabt. Man weiss auch, dass sie bereits Milch verarbeitet haben. Und nach wird auch die Grossviehwirtschaft in den Alpen Platz gegriffen haben. Aber immer noch ein bisschen gemischt mit Kleinvieh, reine Grossviehbauern, jetzt damals noch nicht gehabt.
Mit dem Käse die Milch haltbar machen. Die Erfindung ist vor allem auch fürs Überleben in den Bergregionen enorm wichtig gewesen. Und es ist wirtschaftlich gesehen heute noch so. Das Käse ist eine uralte Geschichte. Man geht davon aus, dass die einfachsten Käseformen schon ein paar Jahrtausend vor Christus bekannt gewesen sind. Nämlich der sogenannte Sauerkäse, wo man die Milch längere Zeit einfach loslässt und sie dann auf eine natürliche Art gerinnt zu einer Art flüssigem Käse.
Achte dir das was ein und schau daher, dass es Wasser gibt. Da kommt eigentlich der grösste Teil von der Abendmilch. Wenn wir am Abend gemacht haben, kommt das daher ins Kessel. Etwa 170 Liter haben wir in den Gebsen und etwa 500, knapp 500 kommen am Abend ins Kessel. Jetzt ist der Nachbar mit der Milch gekommen. Dann hat er ziemlich eher denen gemolken und die wird daher eben ins Kessel gelernt.
Im Namen Gottes, Amen. Wir, die Alpgenossen, gemeiniglich, die der Alprechte oder Eigen haben, in Waldnacht in der Alp, tun kund all denen, die diesen Brief ansehen, hören oder lesen. Zum Ersten, so haben wir, die vorgenannten Alpgenossen, mit biederen Leuten die Grenze abgeschritten, welche das Eigen von der Gemeinmarch scheidet. Wir, die Alpgenossen, sind auch übereingekommen, dass niemand Schafe auf die Alp treiben soll. Es wäre dann, dass von den Alpgenossen einer mit Schafen auf Eifrut oder im Guggital wäre und das Wetter Not täte, so mag er weichen 3 Tage in die Alp und Aufenthalt haben, ähnet dem Bach bei der Schweineballen.
Ein Ausschnitt aus der ältesten Urkunde, wo die Alpwaldnacht drin vorkommt. Ein Dokument aus dem Jahr 1457. Warum das entstanden ist, erzählt der Martin Furrer.
Scheinbar hat man den Waldnachter eigentlich immer die Grenzen streitig gemacht und das hat immer wieder zu Gerichtsfällen geführt. Und dann hat der Landamme, der damals ja der Gerichtspräsident war im Kanton Uri, hätte müssen wieder für Ordnung sorgen und müssen schauen, dass alles mit rechten Dingen zugeht.
Mit dieser Urkunde von 1457 hat die Waldnachtälpler vor 552 Jahren ihre Grenzen abgesteckt, weil andere gang wieder sozusagen über einen Haken gefressen haben und mit ihren Tieren sich auch weiden. Freunde wird in dieser Urkunde 3 Tage Gast- und Weiderecht geben, wenn sie zum Beispiel wegen dem Schnee von einer Nachbaralp, die weiter oben liegt, müssen absteigen. Die Urkunde bestimmt auch, was für Tiere auf die Alp dürfen. Schaf sind nicht erlaubt, weil sie den Kühen zu viel Gras weggefressen haben. Es hat allerdings eine Ausnahme gegeben. 1 Schaf hat man dürfen haben. Das ist dann jeweils am Kölbitag gemetzget und zusammen mit Kabis gegessen worden.
Mmh.
Hoi, hoi. Hallo. Hoi. Hallo. Hoppla. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi.
Die Albaldnacht hat verschiedene Lasten, die sie muss dulden, damit die zum Beispiel, wenn wir das Übernachtungsrecht gewähren, im Frühling beim Auftrieb auf die Alp surren. Das sind rund 700 Stück Vieh, die da zu Fuss über den Surrenpass gegangen sind im Frühling. Und die können hier in der Albaldnacht eine Nacht übernachten. Und wir die Alper von Altnacht mussten dulden. Am Herbst war eigentlich das gleich wieder der Fall gewesen. Im Rückweg haben die Waldnachter ebenfalls die Rinder und das Vieh, das da von Suren gekommen ist, eigentlich über Nacht haben. Wobei im Herbst in der Regel relativ wenig noch übernachtet sind, sondern die meisten sind in einem Tag von Suren heim zu ihrer finnischen Liegenschaft.
Auf den Alpen. Während Jahrhunderten schlägt man sich immer wieder die Köpfe ein, weil es keine klaren Grenzen zwischen den Alpweiden gibt. Ein berühmtes Beispiel aus seinem Kanton erzählt der Urner Historiker Hans Stadler. Das Beispiel vom Surenenpass und der Plackenalp, die auf der anderen Seite Richtung Engelberg liegt, in einem Gebiet, das damals dem Kloster Engelberg gehört.
Über den Surenenpass sind die Urner schon sehr früh in die unterliegende nächste Plackenalp weiden. Und nun muss man sich das ganz plastisch vorstellen, wenn ich mit meiner Viehherde auf der anderen Seite vom Surenpass in der Plackenalp bin. Dann brauche ich auf der Alp Holz zum Heizen, zum Stall und Hittenbauen, zum Käsen. Ich brauche aber auch eine Schneeflucht. Wenn es kommt, kann ich mit der Herde nicht mehr über einen höher gelegenen Pass zurück ins Urnerland. Ich muss tiefer abgehen gehen. Und so entsteht fast, sobald der Schritt über die Wasserscheide mal gemacht wurde, fast ein zwangsläufiger Ablauf, dass ich immer tiefer ab ins Tal muss vorstoßen. Und plötzlich stoße ich auf die Nachbüro, die bereits dort unten sind. Und so ist es hier gegangen. Im Verlauf des 13. Jahrhunderts stellt man fest, dass die Urner Alpler zusammenprallen mit den Alpler vom Kloster Engelberg. Und es gibt Konflikte, also ganz handfeste Konflikte. Es kommt auch zu kriegsähnlichen Zuständen. Man tut sich gegenseitig befehden, man tut sich gegenseitig zu Fee stellen und entfernen usw. Bis man dann eine höhere Instanz als Vermittler Instanz anruft. Und das ist der bekannte habsburgische König Rudolf I. von Habsburg, wo seine Frau Königin beauftragen tut, sie soll hier zu Recht und Ordnung schauen. Und so kommt es im Jahr 1275 das allererste Mal unter Vermittlung von einem habsburgischen Adeligen zu einer, wenn ich es so sagen, zu einer Versöhnung ist vielleicht das Falsche, wo der Konflikt hört nicht auf, aber zu einem vorläufigen Friedensschluss zwischen den Urner und dem Kloster Engelberg.
Die alpenländischen Grenzstreitereien haben über die Jahrhunderte dankbare Stoff für allerlei abenteuerliche Geschichten geliefert. Eine davon liest jetzt der Sigi Arnold. Sie ist im Buch «Urnersagen» im Altdorfer Quadratverlag erschienen und erzählt über einen Grenzstreit zwischen den Urner und den Glarner.
Der Grenzlauf. Es hat eine Zeit gegeben, da haben die Urner und Glarner wegen der Grenze immer wieder Kreuz miteinander. Und sie haben dann ans Leid gewerkt, wo sie nur kennen. Der Herr, das Altdorf und das Glarus hat das dann immer gefallen. Und sie sind darum zusammengekommen und haben Folgendes ausgemacht. Bei der Tag- und Nachtgleiche soll von Altdorf und von Glarus uns alleine losgehen. Und dort, wo sie einander begegnen, soll die Grenze sein. Es mag rauskommen so oder so. Start für die Leifer soll der erste Hahnenschrei sein. So haben sie es dann beschlossen und jede Partie ist dran gegangen, einen Gickel zu suchen, wo dann möglichst früh am Morgentag kreien. Die Dürner haben dann da auf einem Rad von einem alten Mäterli einen ganz erbärmlich mageren Gickel ausgesucht, haben ihn in ein enges Kärbchen eingesperrt und um nur ganz wenig zu fressen und zu säufen, in der Hoffnung, der Hunger und der Durst steigen nach den Plagen und er verdwacht so umso früher. Glarner ihrerseits sind gerade konträr vorgegangen. Sie haben der feisseste Gickel genommen, den sie gefunden haben, und haben ihn mit den besten Choren gemistet, in der Meinung, wenn es ihm wohl sei, dass er den Stolz und Hoffärtig schon in aller Herrgottsfrieden in der Morgen begrüssen. Aber Dürner seien die Schleverer gewesen. An dem bestimmten Tag hat ihr Gickel schon gekreiert, voraus es richtig auf den Tag hat, und ihr Leifer ist auf dem Kläusen zu. Derweil sind Glarus ihnen noch immer um den vollgefressenen Gickel herumgestanden sind und darauf gewartet haben, dass er sich rote, hat der Dürner Leifer schon einen grossen Vorsprung rausgeholt gehabt. Erst, wo die Sonne schon tief in die Täler hineingeschonen hat, ist der euer Glarner Guli endlich verdwacht und hat ein Mäts Gickeligi gekreiert. Da hat sich der euer Glarner Leifer aufgemacht und ist los wie ein Gämschi über Stock und Stein eurem Kläusen zu. Aber wenn er gegen die Scheidegg aufschaut, sieht er den Rührner, der schon den höchsten Grad erreicht hat und jetzt schon bergab zu laufen kommt. Da wird der Glarner schier gar zu einem Pfeil und rennt mit letzter Kraft den Mürner entgegen und versucht so für seine Leute noch ein bisschen Boden gut zu machen. Aber viel ist da nicht mehr möglich gewesen. Und wo sie einander beim Stall daher alle getroffen haben, hat der Rührner gejubelt und gerief: So, daher ist jetzt die Grenze. Da hat der Glarner zu einem gesagt: Eh los! Heb ein bisschen Verbarmen mit mir. Der Teil, wo du erlaufen hast, ist so viel grösser als meine. Gib mir doch noch ein bisschen zurück. Aber der Rührner hat nichts wissen von dem Handel. Da hat der Glarner auf einem Mähden und Betteln, bis der Rührner nachgeht. Gut, ich gebe dir sehr viel zurück, wenn du mich auf deinem Rücken nur mal weitertragen. Darfst mich aber nicht abstellen. Auf das ist der Glarner nur so gerne nicht gegangen. Er hat den schweren Rührner auf den Buckel genommen und ist durch mit ihm. Ein ganzes Stück weit ist er so noch gelaufen, halb auf den Knien, halb auf allen Vieren, bis er schier keine Atem mehr bekommen hat. Und da hat er sich mitsamt seiner Last an einem Bächli niedergelassen und hat angefangen zu trinken. Und wahrscheinlich zu gähligen drüss getrunken. Auf alle Fälle ist er da an Ort und Stelle zusammengekippt und ist tot liegen geblieben. Und so ist das Bächli, wo man noch heute sehen kann, zum Grenzbächli geworden. Und die Dürner sind auf diese Art zu dieser schönen Alp Dürner Boden gekommen.
Hinter dieser Grenzlaufsage steckt eine der ältesten dokumentierten Grenzstreitereien vom Kanton Uri. Es geht um die Frage, wo ist die Grenze zwischen Glarus und Uri? Ein Krach, der zurückgeht in die Zeit vor der Gründung der Eidgenossenschaft.
Dürener hat man ja als die Preußen der Eidgenossenschaft bezeichnet, wo immer länderhungrig sind, die über die Wasserscheide hinausgegangen sind. Und das können wir hier feststellen am Kleusenpass gegen Uener Boden, gegen das Mürtital gegenüber den Schweizer oder über die Surne gegenüber Engelberg.
Hinter der Art und Weise, wie man probiert, die Grenz- und Besitzkonflikte zu lösen, sieht Hans Stadler die Anfänge der Alpgenossenschaft und auch Urzellen der Schweizer Demokratie, wo man probiert hat, Probleme zusammen mit der Obrigkeit zu lösen. So weiss man zum Beispiel, dass es 1275 im Kloster Engelberg Verhandlungen mit Abgesandten vom Urner Volk gegeben hat. In diesen Verhandlungen ist es um Nutzungsrecht gegangen. Wer darf bis wohin mit seinem Vieh weiden?
In allen Gerichtsurkunden und überhaupt in allen Urkunden, die vom Land Uri reden, die 12 vor und nach 1300, ist nebst dem Landemann immer eine Gruppe von Persönlichkeiten, die ihnen umgeben, die ihnen zur Seite stehen und ihnen dann beraten. Man kennt dann vielleicht die Vorform vom späteren Rat, vom späteren Landrat gesehen. Und die Landsgemeinde als wirkliche Versammlung vom gesamten Volk, die wird auch greifbar spätestens im späten 13. Jahrhundert. Und darum, wenn Sie mich fragen, wann ist die älteste Form, wo man die Genossenschaften hat gesehen, wenn ich das als Beleg für die Genossenschaften darf sagen, dann sage ich gerne, bereits in der Grenzurkunde 1196 zwischen Uri und Glarus kann man von solchen Formen reden.
Und hier ein Auszug aus dieser Urkunde, die über 800 Jahre alt ist.
Im Namen der heiligen und ungeteilten Dreifaltigkeit. Es sei allen jetzt und später bekannt, dass sich die Urner und die Glarner mit Gottes Hilfe geeinigt haben in folgender Art. Es ist der Bach, der heißt Ursinbach, der auf der Höhe die Munchbrecher genannt wird und der in den Bach Fetsch fließt. Von da geht die Grenze geradeaus bis zum Felsen, der auf Frut genannt wird. Und damit diese Abmachung nicht vergessen oder verändert werde, ist diese Urkunde mit dem Siegel von Otto, dem Pfalzgrafen von Burgund, versehen worden, in seinem Einverständnis, denn er ist der Vogt der Glarner, gegeben im Jahre des Herrn 1196, in Glarus an den dritten Kalenden des September.
Dort ist die Grenze zwischen Uri und zwischen Glarus festgelegt. Und zwar durch Vermittlung vom Pfalzgraf, das ist ein Beauftragter vom König und Kaiser Friedrich Barbarossa, wo die zerstrittenen Alpgenossen vom Urner Boden und vom Glarnerland dort versöhnen und dort sagen, die Grenze, das ist die Nutzungsgrenze, später wird das die Landesgrenze, Uri Glarus, dort im Gelände festlegen.
Wasser reinlassen, das ist schön abgehalten, bis auf 10 Grad. Dann bleibt es über Nacht, bleibt es so und am Morgen werden wir sie wieder aufwärmen. Jetzt haben wir die Käse, die wir am Morgen gemacht haben, die haben wir jetzt etwa viermal gekehrt. Im Verlauf vom Tag, alle zwei Stunden. Und jetzt machen wir es das letzte Mal, machen wir es für den Morgen einfach fertig. Morgen werden es dann heller da.
Kooperations-Landsgemeinde Sundi 2009 im Kanton Uri. Die politische Landsgemeinde, wie man sie heute noch in den Kantonen Glarus und Appenzell-Innerrhoden kennt, hat Thurner 1928 abgeschafft. Heute gibt es aber noch immer die Korporationslandsgemeinde. Was hier das Altdorf jedes Jahr Ende Frühling über die Bühne geht, hat seine Ursprünge vor fast 1000 Jahren in den Urner Alpen. In Grenz- und Nutzungsstreitereien, wie es der Historiker Hans Stadler erzählt hat. In einem festlichen Umzug, angeführt von der Feldmusik Altdorf, marschieren die Ratsherren und Frauen und die Mitglieder von der Korporation Uri auf den Landsgemeindeplatz. Ein paar Frauen haben die Urner Sonntagstracht an, mit einem roten Schultertuch und auf dem Kopf ein kleines schwarzes Hübli. Die Korporation, eine der ältesten in der Schweiz, verwaltet fast alle Alpen, Wälder, Bäche, Wege und Stege im Kanton. In der urdemokratischen Einrichtung der Korporationslandsgemeinde werden wichtige Entscheidungen getroffen, wie Gesetzesänderungen und Wahlen. Abgestimmt und gewählt wird im Ring durch Handerheben. Entscheiden tut das einfache Mehr.
Alles, was Bürger von der Korporation 18-jährig und drüber und nicht durch das Gesetz ausgeschlossen ist, soll in den Ring treten. Alles, was nicht Bürger von der Korporation Uri, nicht 18-jährig oder zurzeit im Gesetz ausgeschlossen ist, soll sich vom Ring entfernen.
Geschätzte Korporationsbürgerinnen und Korporationsbürger, liebe Gäste, es ist Brauch, dass vor jeder Korporationsgemeinde, dass man sich da Zeit nimmt für eine kurze Besinnung. Dazu gehören wir für dieses Jahr einmal den Bettruf, Porträt von Arnold Brosi von Unterschächen.
Hoch sella Ziloba, all schritt all tridi guts nomaloba. Hilft der Alp, steht ein goldiger Ring. Darin wohnt die Lebmütter Gottes, mit ihrem Herz allerliebster Kind. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Jesus Christ, o die Herz allerliebste Herr Jesus Christ.
Was zu Uri? In den Alpen angefangen hat, nämlich demokratisch-genossenschaftliche Strukturen, wo man sich über die gemeinsame Nutzung, wo man sich über Grenzverläufe geeinigt hat, das hat später auch eben in die Dauer ausgestrahlt. Der Unterhistoriker Hans Stadler, der die Geschichte der Korporation Uri studiert hat.
Die ursprünglichen Verbände von Alpgenossen haben sich wahrscheinlich schon vor allem mit sittlichs-technischen Fragen Alpnutzung, Waldnutzung, Erstellen von Weg und Steg befasst. Aber nach und nach ist die Volksgemeinschaft, wenn ich so darf sagen, innengewachsen auch in Politik, hat mehr und mehr als staatliche, herrschaftliche Aufgaben wahrgenommen. Es war auch eine Ethik, denn hierzulande ist die Herrschaftsorganisation vom Adel und von den hoheitlichen Trägern wie König und Graf und Herzog sehr, sehr schwach gewesen. Und doch musste es ein Raum sein, wo Recht und Ordnung herrscht. Darum haben die Siedlungsgenossenschaften immer mehr auch die staatlichen Aufgaben wahrgenommen und haben sich dann effektiv zur Landsgemeinde, zur souveränen Landsgemeinde weiterentwickelt.
Einer Landsgemeinde, wie sie seit Jahrhunderten auch die Korporation Uri kennt. Die Altehrwürdigkeit dieser Einrichtung hat man in diesem Jahr auch gemerkt, wo die Männer und Frauen im Ring ein Gesetz aus dem Jahr 1717 abgeschafft haben. Ein Gesetz, das um die Unterstützung vom Altdorfer Kapuzinerkloster geht. Es ist überflüssig geworden, weil das Kloster musste zutun.
Korporationsrat Uri stellt der Korporationsgemeinde folgenden Antrag. Das Gesetz über die Hilfe an die Kapuziner vom Jahr 1717 im Rechtsbuch Nummer 181 wird ersatzlos aufgehoben.
Ich danke. Die Entwicklung von der Siedlungsgenossenschaft zur hoheitliche Landsgemeinde hat sich vollzogen im Verlauf vom 13. und 14. Jahrhundert. Auf jeden Fall ist die Thürner Landsgemeindeverfassung spätestens in der zweiten Hälfte vom 14. Jahrhundert voll ausgebildet da mit Landemann, mit Landsgemeinde, mit Rat und Gericht. Also wird das nach einem Jahrhunderte weitergelebt. Und eigentlich die Vorform ist von der staatlichen Organisation, wenn wir sie heute noch kennen.
Geschätzter Präsident, geschätzte Damen und Herren, sehr geschätzte Gäste.
Weil das Bedürfnis nach Frieden, nach grenzüberschreitendem Frieden, auch entlang dieser Transitachsen, ein Bedürfnis von allen Ständen war, nicht nur von Uri, sondern auch von Schweiz und von Unterwalden, hat man sich dann auch gegenseitig gefunden in Bundesschlüssen. Und ein wichtiges Anliegen auch vom ältesten Bundesschluss von 1291 ist eigentlich die Wahrung des Landfriedens in den Tälern rundum und die gegenseitige Rechtshilfe bei Vergehen und bei Verbrechen und so weiter. Und so kann man schon sagen, sind die Siedlungsgenossenschaften im Bemühen, den Frieden zu wahren, schlussendlich auch die Grundlage für die Entstehung, für die Ausbildung der alten Eidgenossenschaft.
Wenn von früheren Wirtschafts- und Lebensgemeinschaften im Alpenraum die Rede ist, taucht häufig der Begriff Freiheit auf. Der Kulturgeograf Werner Betzing schreibt dazu in seinem Buch «Die Alpen».
Die politische Geschichte der Alpen ist durch den ewigen Kampf der Alpenbevölkerung um ihre Freiheiten geprägt. Die bäuerlichen Gesellschaften waren stets fundamental daran interessiert, eine politische Selbstverwaltung zu erreichen. Eine, mit der sie ihre wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen selber gestalten konnten. Die lokalen Bauerngesellschaften bestanden bereits vor der Entstehung der Grundherrschaft im frühen Mittelalter, sodass die grundherrschaftlichen Strukturen nicht stark werden konnten und die lokalen Selbstverwaltungsrechte anerkannt werden mussten.
Das sind das Käse von gestern. Die, die wir gestern gemacht haben, und die sind jetzt noch in der Form, die nehmen wir jetzt raus, werden uns das Datum aufschreiben und nachher können wir die hauen.
Ich glaube halt schon, dass die Notwendigkeit, die gemeinsame Nutzung, insbesondere von den Alpen, die ja allgemein gewesen sind, nicht Privateigentum, die Leute eingeübt hat in eine demokratische Form von Beraten und von Entschlussfassen. Und sie sind sich das gewöhnt aus ihrem Alltag raus. Und der Alltag ist nachher auch massgebend geworden bei der Suche nach Formen, wie dort man politische Probleme lösen und politische Entscheidungen fällen. Und vor dieser Aufgabe sind Thürner gestanden, wo die feudalen Kräfte mehr und mehr Abstand genommen vom Urnerland. Und übrigens, das darf man ja sagen, ist der Anspruch beispielsweise von den Habsburger hier im Urnerland massgebend Politik zu betreiben, nie so gross gewesen. Die Urner, wenn ich das so ein bisschen allgemein sage, sind manchmal jahrzehntelang mehr auf sich selber angewiesen gewesen, die sich politisch stellenden Probleme zu lösen. Prozesse zu führen und Recht zu sprechen in grossen Verbrechen, denn es war niemand da vom Reich oder nur ganz am Rande. Und darum haben die Thürner, wenn sie Ruhe und Ordnung wollen, um in Frieden können, den Alltag zu bewältigen, sich diesen Aufgaben müssen stellen. Und das sind die eingeübten Formen von der genossenschaftlichen Nutzung von Wäldern und Alpen einfach da gewesen. Und in diesen Formen haben sie nachher auch die politischen Aufgaben abgepackt.
Bleiben jetzt zwei Tage, also bis morgen Abend bleiben das hier in dem Salzwasser. Mit sich. damit sie Wasser, wird Wasser entzogen und die werden sich befestigt.
Und nebst der landumfassenden Genossenschaft, die man heute als Korporation Uriur bezeichnet, hat es aber da lokale Alpgenossenschaften gegeben. Man weiss nicht mehr allen Orten, wie die so entstanden sind, die eigenen Alpen im Kanton Uri. Ein Beispiel ist die Waldnacht auf Bettighäusen. Und von dieser Genossenschaft haben sich auch Urkunden aus dem Mittelalter überliefert, wo man jetzt an einem kleinen lokalen Beispiel kann sehen, wie die Meinungsbilder, die Beratung, die Entschlussfassungen vor sich gegangen sind. Es hat in aller Regel in einer kleinen Genossenschaft das Prinzip der Einstimmigkeit geherrscht. Es hat nicht die Mehrheit, die Minderheit dürfen überstimmen. Und da hat man über die kleinen und kleinsten Sachen einfach ganz transparent miteinander geredet, sich informiert und gesagt, jawohl, so machen wir es oder nein, wir machen es nicht so. Und das war ja Alltag von diesen Menschen, nicht? Und insofern kann man schon sagen, dass das Genossenschaftliche die Urzelle von der Demokratie abgeht. Denn mit diesen eingeübten, gewohnten Formen von der Alltagsbewältigung ist man nachher die grösseren Probleme angegangen.
Frühe Alpgenossenschaften als Urzellen von der Demokratie. Wie sieht das heute aus? Wie demokratisch, wie frei sind Alpgenossenschaften noch, das Alpenleben von heute? Antworten vom Alpler Martin Furrer, der auf der Alp Waldnacht mit zwei anderen Bauern wirtschaftet, und vom Historiker Hans Stadler.
Grundsätzlich leben wir auch auf den Alpen in der Realität und der Wirklichkeit. Oder? Das ist, gibt da keine Wunder, wie es anderen Orten auch keine Wunder gibt. Grundsätzlich tut man gemeinsam bestimmen, was läuft auf der Alp. Man tut den Auftritt bestimmen. Und der, wenn die drei müssen einfach auf ein Datum sich einigen, das ist ein demokratischer Entscheid, dann muss der eine, in der Regel ist es nicht so, weicht es nicht so stark ab voneinander. Aber es kann eben geben, dass einer früher will gehen als der andere und dann muss man sich das Letzte finden. Und selbstverständlich hat man auch innerhalb von der Alp eine sogenannte Alpordnung, wo sich im Prinzip jeder muss daran halten. Da wird nicht gefragt, oder? Sondern das ist einfach gegeben. Man schaut, man tut gemeinsam zum Teil die Weideflächen bestimmen miteinander. Man tut Heger stellen. Jeder hat seinen Teil, den er muss machen, oder? Das wird auch bestimmt. Und in dem Sinn ist das eine demokratische Urzelle, die man da vorfindet. Daneben sind es Menschen wie alle anderen und da gibt es Reibereien und Meinungsverschiedenheiten. Also wie das andere Orten auch ist. Also die heile Welt ist ja da nicht nur wegen der Höhe und wegen der guten Luft kann man nicht davon ausgehen, dass alles nur heile Welt ist.
Sehr interessant, dass die ursprünglichen Formen eigentlich bis in die Gegenwart Bestand haben und immer noch sehr aktuell sind. Ich darf vielleicht ein Beispiel bringen. Wenn die Alpler vom Ürner Boden, das ist die grösste Ürner Alp, mit ein paar Dutzend Alpgenossen, sich entscheiden, an welchem Tag gehen wir mit dem Vieh auf die Alp, dann kommen sie zusammen, dann raten, jeder hat sein freies Wort und es wird abgestimmt und die Mehrheit entscheidet, an dem und dem Tag dürfen wir mit dem Vieh auf die Alp fahren. Und das Gleiche, wenn sie vom Ürner Boden in die Düsstäfel rauffahren, dann sie das gemeinsam miteinander beraten und entscheiden. Die gleichen Alpler haben sich zusammengeschlossen in der sogenannten Sennenbrüderschaft Birkle. Die kommen immer am Michelstag, das ist der 29. September, in Spiergen vor der Kirche zusammen zur sogenannten Michelsgemeinde. Der älteste Ratsherr von Spiergen dort den Vorsitz feiern. Das ist haargenau die Form von einer Landsgemeinde oder von einer offenen Gemeindeversammlung, wo die Bruderschaftsmitglieder im Kreis rundherum stehen und dort wird die sogenannte Sennenfamilie gewählt, das ist im Prinzip der Vorstand von der Bruderschaft. Dort wird die Rechnung abgenommen, dort werden die wichtigen Entscheidungen gefällt. Das sind also die Formen, die absolut bei den Ürner Bedler Alpler hinten lebendig sind.
Ich muss hier Käse schmieren. Die Käse muss man anfänglich alle Tage, nachher alle zwei Tage muss man die mit Salzwasser abwaschen. Für das haben wir eine Schmiermaschine. Und die kann man dann jetzt in Betrieb setzen und nachher tun wir dann da den Käse in die Bürste. Dann drehen sie den. Dann wird er auf der Oberfläche, auf der Seite, wird er feucht. Wenn der Käse eigentlich 6 Wochen alt ist, hat er dann schon eine richtige Schmiere. Dann muss man es dann vielleicht nur noch 2-mal in der Woche machen. Aber anfänglich ist es wichtig, dass die Poren geschlossen werden, damit dass man da schaut, dass es nicht trocken wird, sonst gibt es einen Pilz. Und wenn der Pilz zum Arbeiten kommt, dann nachher geht die Rinde kaputt. So, das war eigentlich die Ebene gewesen, ja? Dass man das Personal, das qualifizierte Altpersonal noch findet, ist nicht mehr eine Selbstverständlichkeit. Und da muss man schon relativ in einer glücklichen Lage sein, wenn man da keine Probleme hat. Das ist etwas, was man zunehmend feststellt. Die Belastung von den einzelnen Alpern ist schon langsam an der Grenze. Es ist einfach so, dass gerade so in einer Alp, wenn wir daheim haben, wo man ja einen Familienbetrieb hat, wo eigentlich der Alpler nur muss im Tal Futter sammeln für den Winter gleichzeitig, dann ist das natürlich eine Doppelbelastung, die er hat. Und dann sind es noch die Distanzen, die einmal noch ein Problem machen. Oder? Man ist in der Regel eben da, wo die Arbeit ist, und sieht am anderen Ort auch noch die Arbeit machen. Das ist eigentlich weitgehend am besten gelesen über eine familieninterne Lesung. Oder? Das heisst, dass der Vater noch ein bisschen helfen kann. Oder? Und die Mutter vielleicht auch noch. Am Morgen am 5. Vatertag an. Oder? Und dann nachher ist man fast rund um die Uhr dran bis am Abend am 7. halb 8. Und das sind einfach schon Tage und Zeiten, die halt anhängen. Oder? Und wenn man da nicht Entlastungen findet, oder nicht das nötige Personal nicht hat, dann wird der Stoss man da bremsen. Das ist es.
Es wollte gut unter Heilig Sankt Josef, der Well ist Hilf und zum Trost auf dieser und Tod bet. Es wollte Gott und die allerhochheiligste Dreifaltigkeit Gottes, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, leschat all vier und lecht, auf das ich Gott und Maria wohl beherrt. Gelobt sei Jesus Christ.
Ein Doppelpunkt von Peter Jäcki. Er ist der Frage nachgegangen, ob die Ursprung von unserer Demokratie auf den Alpen zu finden sind. Wenn ihr die Sendung noch einmal hören wollt, dann könnt ihr das in den nächsten 4 Wochen bei uns im Internet auf drs1.ch machen. Ihr könnt aber auch eine CD von der Sendung bestellen unter der Telefonnummer 0848 840 800. Ihr könnt immer anrufen an den Werktag vom 8. bis zum 6. am oben. Die Liefer frisch beträgt ca. 14 Tage. Die CD kostet 31,90 Franken. Und da ist noch eine Nummer 0848 840 800.
Doppelpunkt. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.